Hallo und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Oder wie wir hier in Hamburg sagen, moin. Direkt aus der schönsten Stadt der Welt. Hier ist für Sie Hamburg schnackt, der Tourismus-Talk.
Herzlich willkommen bei Hamburg schnackt, dem Podcast des Tourismusverbandes Hamburg. Heute im Studio darf ich begrüßen Fabian Narkus von Channel 8. Und hallo Fabian erstmal.
Ich grüße dich, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Okay, wir sind natürlich alle ganz gespannt. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon mal kurz drüber gesprochen. Was verbirgt sich hinter Channel 8? Also in meiner Generation würde man sagen Veranstaltungsagentur, ist das richtig oder?
Ja, so zum Teil. Also ich glaube, man muss das Ganze trennen. Wenn wir zum einen wirklich von Channel 8 sprechen, dann ist Channel 8 unser modernes Konzertformat, welches am Ende in der Monetarisierung der digitalen Welten auch noch Gelder für soziale Projekte generiert. Und ja, das hat jetzt gerade stattgefunden vor knapp 5 Wochen im Deutschen Schauspielhaus hier in Hamburg. Gemeinsam mit Ray Garvey, Sammy Deluxe und Montez, die wir alle mit einem großen Orchester auf die Bühne gebracht haben. Auch die Musik ins Deutsche Schauspielhaus war was Neues. Und letztendlich versuchen wir bei Channel 8 einzigartige Momente zu kreieren, einzigartige Musikmomente, die man auch so schnell nicht wiederbekommt. Und im Hintergrund haben wir dann Fabs Projects, unsere Agentur, sitzen, die jetzt für das Format Channel 8 offiziell auch als Veranstalter dient, aber eben sich über die Jahre auch so ein bisschen zu so einer Eventagentur entwickelt hat. Deswegen ist das Ganze so ein bisschen zweigeteilt.
Also mit dem einen organisiert ihr und das andere ist mehr eine Marke, also Musikbrand vielleicht, wo ihr auch Charity-Veranstaltungen dann macht, ne? Oder
genau, also letztendlich hast du es genau so getroffen. Das eine ist, sag ich mal, so das rechtliche Gewerk im Hintergrund und das andere ist die Marke oder das Produkt, welches wir versuchen groß zu machen. Der gute Zweck ist eben insofern getroffen, dass wir versuchen, da sehr neue Wege zu gehen, die auch auf globaler Ebene bislang gar nicht so oft gewählt werden, zumindest nicht im USP. Wir nutzen eben die digitalen Medien. Es hat alles mit YouTube begonnen, aber mittlerweile sind es sämtliche Plattformen, ob es TikTok ist, Spotify, Amazon Music, Apple Music, eigentlich jede wirklich digitale Social-Plattform, die monetarisierbar ist. Und haben eben gesagt, dass ich drücke jetzt mal ein bisschen böse aus, dass das Abfallprodukt, welches entsteht, nämlich Videocontent von unseren Shows, wir gemeinsam mit den Künstlern und unseren Partnern und Sponsoren so ausspielen, dass wir eben viele Menschen auf den sozialen Plattformen erreichen, um dann eben alle Einnahmen, die wir über die sozialen Plattformen mit diesem Content generieren, spenden.
Und an wen spendet ihr das dann?
Wir haben verschiedene Projekte. Wir haben ein eigeninitiiertes Projekt hier in Hamburg. Das mache ich auch zusammen mit meinem Papa. Es nennt sich Chance to Dance. Es ist in einer Tanzschule in Hamburg-Wandsbek. Da setzen wir Tanzkurse um für Menschen mit geistiger Behinderung. Es wurde auch schon zweimal ausgezeichnet von der Stadt Hamburg mit einem Sozialpreis. Letztendlich lernen dort Menschen mit geistiger Behinderung das Tanzen, so wie wir beides. Dauert ein bisschen länger. Wir sind aber sehr nah auch an der Realität. Also wir versuchen wirklich, den langsamen Walzer oder den Wiener Walzer so beizubringen, wie für uns auch. Und wir sagen mal so ein bisschen, das Ziel ist, dass wenn die Menschen am Ende auf eine Hochzeit gehen, sich eben nicht ausgegrenzt fühlen, sondern Braut und Bräutigam zum Tanzen auffordern können. Jetzt in diesem Jahr haben wir sehr, sehr groß mit der Help Alliance kooperiert. Das ist letztendlich das soziale Projekt der Lufthansa-Gruppe. Auch das ist ein enger Partner von uns. Haben aber in den vergangenen Jahren mit Right to Play zusammengearbeitet, mit der Laureo Sport for Good Stiftung. Also das ist immer unterschiedlich. Auch in diesem Jahr mit Sammy Deluxe, mit seinem Verein Salut Deluxe, auch wieder ein bisschen Hamburg-Bezug, wo wir einen großen Chor auch auf der Bühne hatten, der aus seiner Stiftung entstanden ist. Also es ist sehr verschieden. Im Kern geht es immer um Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderung.
Ja, ja, ganz toll und auch sehr lobenswert und auch super. Ich habe jetzt nur gerade überlegt, bei mir hat die Tanzschule nicht gefruchtet. Also was das über mich dann aussagt, muss man auch vielleicht noch mal ein bisschen sacken lassen. Aber gut, da wollen wir nicht jetzt drauf eingehen. Dein Vater hat eine Tanzschule oder habe ich das falsch verstanden?
Genau, mein Papa
hat
eine Tanzschule.
In Wandsbek.
In Wandsbek, genau. Ehemalige Tanzschule Herde, das ist wahrscheinlich für die ältere Generation auf jeden Fall noch bekannt. Aber Tanzschule heißt mein Tanzstudio, ist mittlerweile auch 21 Jahre alt. Also das Ganze ist auch schon ein bisschen am Laufen und natürlich musste ich auch da einmal von A bis Z alles durchlaufen. Ja,
ja klar. Also bist du sozusagen da reingewachsen auch in diese Branche.
Ja, also gecatcht hat es mich nie, muss ich offen sagen. Also es war für mich auch sehr, sehr früh klar, dass das nicht mein Business wird und dass auch eine Übernahme irgendwann auf jeden Fall nicht von mir kommen wird. Aber ich sag mal so, mich persönlich hat sehr geprägt, weil als mein Papa die Tanzschule gegründet hat, wie gesagt, jetzt vor 21 Jahren, da war ich 14. Von daher war schon, ne, es war auch nicht so eine ganz einfache Zeit bei mir. Meine Eltern haben sich damals getrennt und da hat mein Papa, glaube ich, schon mir so ein bisschen geschafft, die richtigen Werte auch mit auf den Weg zu geben. Also ich glaube, wenn das alles nicht so gekommen wäre, wenn meine Eltern sich nicht getrennt hätten, er die Tanzschule nicht gegründet hätte, die am Anfang auch nicht so, so gut lief. Also da hat man sehr gemerkt, wie viel man arbeiten muss, damit sowas funktioniert. Ja. War auf der anderen Seite vielleicht für mich so ein bisschen das offene Bild, um zu sehen, wie man über Grenzen gehen muss und seine eigenen Grenzen auch angehen muss, um vielleicht Dinge möglich zu machen, die man sich in der Jugend erträumt.
Also ich glaube auch, dass das immer so ein Stück weit so ein Unternehmergen ist, ne? Das, was da weitergegeben wird, weil wenn man das nicht zu Hause vorgelegt bekommen hat, dann ist, glaube ich, die Risikobereitschaft auch ein bisschen geringer und die Bereitschaft, sich sowas aufzubauen. Ne?
100%. Und deswegen, darauf wollte ich gerade hinaus, auch durch die Trennung meiner Eltern, weil bis dahin, mein Papa war festangestellt. Ja. Also der war nicht in der Selbstständigkeit und ich sag mal so, wir waren so eine ganz normale Familie, wenn man das noch so sagen kann. Dann ist die Firma insolvent gegangen, für die mein Papa gearbeitet hat, wie die Ehe ging kaputt und das war dann, glaube ich, für ihn auch so der Moment zu sagen, jetzt realisiere ich vielleicht alle Träume, die ich in den letzten Jahren nicht machen konnte. Ja. Und für mich persönlich war es dann eben als Sohn so dieses, hey, du kannst alles schaffen, was du willst. Und ich habe eben gesehen, dass er 17 Stunden am Tag gearbeitet hat. Das sind ja auch immer so die Behind-the-Scenes-Dinge, die meisten nicht mitbekommen. Aber es war für mich so dieses, hey, wenn du alles gibst, wenn du nie aufgibst, auch wenn es schwierig wird, dann kann es funktionieren. Und letztendlich, wenn man jetzt das Ganze wieder auf Channel 8 reflektiert, dann war es ganz genauso. Das Format gibt es jetzt seit 2018 und da waren so viele Momente, die allererste Show oder auch während Corona, wo ja gefühlt das ganze Kartenhaus fast zusammengefallen ist, wo ich glaube, da wären auch viele Menschen gewesen, die gesagt hätten, okay, Strich drunter und nächstes Projekt. Und da glaube ich eben durch diese ganzen Erfahrungen in der Jugend mit meinem Papa zusammen, habe ich eben gemerkt, okay, das kann funktionieren.
Ja, man muss auch an sich glauben, an eine Idee glauben und halt auch durchhalten einfach. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich habe vor kurzem mal gesagt, dass man, dass der größte Fehler ist, den man eigentlich machen kann, nicht ganz schnell aus seinen Fehlern lernen. Ne? Zu sagen, das war ein Fehler, mach ich jetzt neu, mach ich es anders. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Voll und ganz. Also sehe ich genauso, ja.
Nochmal wieder zurück zu dir. Ihr macht Veranstaltungen auch? Macht ihr nur Musikveranstaltungen oder macht ihr auch das ganze Spektrum von Veranstaltungen?
Also der Ursprung kommt wirklich daher, dass wir die FEPS gegründet haben, um, ich sag mal, eine Agentur im Hintergrund für das Channel 8 Produkt zu haben. Also jetzt, wenn wir auf Channel 8 sprechen, setzen wir wirklich die gesamte Veranstaltung von A bis Z selbst um. Wir buchen den Künstler selber. Wir machen das ganze Ticketing, wir machen die gesamte Vermarktung und das Sponsoring. Wir machen aber auch wirklich die gesamte Produktion vor Ort. Das war jetzt auch in diesem Jahr das allererste Mal im Schauspielhaus wirklich so, dass die gesamte Bühne, die wir ja wirklich komplett umgebaut haben, über Nacht binnen 10 Stunden, dass wir das wirklich in Eigenregie mit unseren eigenen Teams gemacht haben. Also es war wirklich alles von A bis Z. Was sich dadurch natürlich jetzt so die letzten Jahre entwickelt hat, ist, wir haben nämlich bei Channel 8 das Glück, dass wir auch den einen oder anderen größeren Partner haben, den man auch auf globaler Ebene kennt, dass wir natürlich irgendwie so ein bisschen auf uns aufmerksam machen konnten und eben jetzt auch den einen oder anderen Kunden gewonnen haben und eben neben dem Channel 8-Produkt da ein bisschen mitwirken. Da haben wir zum Beispiel einen Kunden aus dem Kreditkartensegment und sind jetzt zum Beispiel in die Berlinale integriert in Berlin. Wir haben das Champions-League-Finale dieses Jahr mit begleitet in München, die Jazz Open in Stuttgart, auch ein relativ großes Festival in Süddeutschland, wo wir dann mit dabei waren und das merken wir auch, dass sich das gerade so in die richtige Richtung entwickelt. Aber wir hatten wirklich auch so ein bisschen dann das Glück, dass wir eben aufgrund dieser guten Arbeit, die wir bei Channel 8 geleistet haben, auch nie irgendwie in große Pitches oder so gehen mussten. Ich hatte da gerade den Fall, dass wir in einem Meeting saßen und es gefragt wurde, ja, habt ihr eigentlich zu eurer Firma so eine Unternehmenspräsentation? Und da war wirklich meine Antwort, das klingt jetzt vielleicht total unprofessionell, aber nee, haben wir nicht, weil wir haben es einfach nie gebraucht. Wir haben uns immer auf Channel 8 irgendwie fokussiert. Und die Visitenkarte, die wir irgendwie mit Channel 8 geschrieben haben, war anscheinend gut genug, dass wir weitere Projekte für uns gewinnen konnten, ohne jetzt wirklich auf Referenzen gehen zu müssen.
Ja, ihr Glücklichen.
Absolut, absolut. Es war selber so ein Moment, wo ich so dachte, oh ja.
Ihr seid ja neues Mitglied bei uns im Tourismusverband. Und da fragen sich natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, was hat das alles mit Tourismus zu tun? Wie ist denn da eure Verbindung?
Also ich glaube, wenn wir jetzt wirklich das Channel 8-Format nehmen, dann haben wir schon auch überregional das nicht und auch sogar außerhalb der deutschen Landesgrenze, glaube ich, wirklich mittlerweile eine große Strahlkraft. Also wir haben Wenn wir jetzt die ganzen Shows nehmen, auch mit Künstlern wie Rita Ora damals oder auch Best Hill oder James Arthur, Künstler, die zum Beispiel aus UK kamen,
ja,
wo man auch sehr, sehr stark dann in den Verkaufszahlen sehen kann, dass auch viele Gäste wirklich aus dem Ausland zu uns kommen. Auch grundsätzlich, wenn wir jetzt vielleicht mal die Sammy Deluxe Show als Hamburger Künstler ausklammern, würde ich sagen, kommt der Großteil, also bestimmt über 85%, nicht aus Hamburg im Umkreis, sondern wir haben Vincent Weiss zum Beispiel 2023, ich glaube, da kamen über 40% auch aus NRW.
Ja.
Also wir haben schon sehr, sehr viel Gäste, die zu Channel 8 kommen und die, ja, die anreisen. Wir hatten allein jetzt, glaube ich, mit der Produktion im Oktober, ich glaube, über 700 Nächte im Hotel, die wir alleine selber als Produktion buchen mussten, und dazu kommt dann noch die ganze Anreise. Also das nimmt da dafür, dass wir wirklich auch, ich sag mal, nur 1000 Gäste dann im Schauspielhaus, ja, haben, schon Größen an, wo wir merken, okay, das Ganze geht in die richtige Richtung. Und da ist für uns natürlich dann auch vielleicht der Austausch im Tourismusverband das, was vielleicht auch noch gefehlt hat, um an der einen oder anderen Stelle auch weiter wachsen zu können.
Also habe ich voll verstanden, was der Hintergrund ist. Und du hast auch die Antwort, glaube ich, schon ein bisschen auf die zweite Frage gegeben. Was erwartest du vom Tourismusverband oder was ist so dein Fokus?
Ja, also grundsätzlich fand ich das Thema Tourismusverband immer sehr spannend, ne? Also Susanne und ich, wir sind uns so oft irgendwie schon begegnet und irgendwie, ja, kann man nie irgendwie an einen Tisch, um über dieses Thema mal, ja, zu sprechen. Und man hat dann von so vielen anderen Partnern oder auch bei anderen Gesprächen auch in Hamburg gemerkt, okay, eigentlich ist jeder im Tourismusverband. Und da haben wir uns irgendwie die Frage gestellt, warum sind wir das eigentlich nicht? Und klar, wenn man sich anguckt, wer da zum Teil Mitglied ist, wir alle wissen, wie es ist, Networking ist alles, aber
ja, ja.
Wenn der ein oder andere mal eine Tür öffnet und sagt, setzt euch mal zusammen, dann ist eben das Eis eigentlich schon gebrochen und man kann sehr, sehr einfach miteinander über Projekte sprechen oder sich auch einfach nur austauschen, ne? Also wir rennen ja bei Channel 8 auch in viele Herausforderungen rein, und wenn es da Menschen gibt, die diese Erfahrung vielleicht schon gemacht haben und sagen, wie sie damit umgegangen sind, dann spart man sich vielleicht auch den einen oder anderen Fehler.
Ja, das eine oder andere geht vielleicht auch ein bisschen schneller, weil man sich kennt oder weil man im gleichen Verband ist oder weil man sich schon mal getroffen hat. Ich glaube, das ist auch wirklich ganz wichtig. Also Networking ist ja auch, sagen wir mal, einer unserer Kernaufgaben und Kernkompetenzen, die wir ja auch immer versuchen müssen zu unterstützen.
Absolut. Und hoffen wir nicht, dass nochmal so eine Corona-Krise in naher Zukunft auf uns zukommt. Aber ich glaube, wenn ich auch da zurückblick, wir standen halt während Corona wirklich komplett alleine da. So, und
ja, ja,
das hat, glaube ich, die ganze Situation für uns dann auch als Eventagentur nochmal viel schlimmer gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch nicht die externen Kunden, es war nur Channel 8, und das ist irgendwie von heute auf morgen weggebrochen. Und ich glaube, wenn man zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch in einem Verband wie jetzt den Tourismusverband gewesen wäre, dann hätte er mit Sicherheit nicht Corona weggezaubert, aber es hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einfach Hilfen gegeben oder Mittel und Wege zu sagen, hey, sprecht doch mal mit denen, weil wir haben gerade da und da das gehört und das hatten wir halt alles nicht. Und es gibt schon ein gutes Gefühl, jetzt irgendwie mit dabei zu sein.
Also wir haben ja auch während Corona jeden Tag einen Newsletter ausgegeben mit den Informationen auch, die gerade aktuell waren. Und das änderte sich ja jeden Tag irgendetwas und keiner wusste ja mehr ganz genau, was eigentlich jetzt an Förderung da ist, an Hilfen da ist, also auch an Regelungen da war, das ändert sich ja laufend. Und ich glaube, das war auch eine ganz große Hilfestellung, was wir Susanne damals auch bravourös durchgezogen hat, ne, über Monate. Und das war sicherlich eine ganz wertvolle Hilfe für ganz viele. Jedenfalls wurde mir das immer so wiedergespiegelt.
Ja, also wir waren nicht dabei, aber ich kann sagen, dass uns es mit Sicherheit geholfen hätte,
ja,
weil wir wirklich nicht viele hatten, die... Jeder war mit seinem eigenen Thema eben beschäftigt,
ja,
ne?
Genau.
Und das hätte zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit geholfen.
Ja gut, das ist auch unser Verständnis und unsere Aufgabe zu sagen, hier, wir wollen die Informationen weitergeben, wir wollen Leute zusammenbringen, das sind so die Hauptaufgaben, die wir auch erfüllen müssen und wollen. Ja, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Jetzt nochmal vielleicht eine andere Frage in Richtung, du kommst aus Hamburg. Du bist ein Hamburger Jung, wenn ich das richtig...
Korrekt. Geboren in Hamburg.
Aufgewachsen
in Wandsbek. Also. Und dann irgendwann in Marienthal gelandet. Und mittlerweile wohne ich mitten in der Stadt. Aber wir waren mit dem Channel 8-Produkt, ich glaube, das ist vielleicht das beste Beispiel, wir waren 5 Jahre in der Elbphilharmonie. Da ist das Ganze gestartet. Dann haben sich die Wege so ein bisschen auseinander entwickelt. Und für uns war schon irgendwie klar, okay, lass uns zumindest versuchen, das Channel 8-Format in Hamburg zu halten.
Ja.
Und ich glaube, dass Ja, oder ich würde behaupten, dass jemand, der nicht in Hamburg geboren ist und diese ganze Philosophie dieser Stadt und dieses ganze Leben und diese Liebe, die man mit sich selber ja auch zur Stadt irgendwie entwickelt hat, wer die nicht gehabt hätte, hätte in unserer Situation, wäre mit dem Format woanders hingegangen. Aber für uns war wichtig, wir wollen nämlich versuchen, in Hamburg zu bleiben. Und dann haben wir eben das Deutsche Schauspielhaus auch gefunden.
Aber da wollt ihr ja auch bleiben jetzt im Deutschen.
Ja, auf jeden Fall. Also es war eine super Erfahrung. Ich habe es auch auf der Bühne da gesagt, auch was da alles hintersteckt. Ich glaube, das ist, also selbst mir als Hamburger war das nicht bewusst, wie viele Menschen da arbeiten, was da alles umgesetzt wird. Und ich muss auch wirklich sagen, da können sich viele Locations in Deutschland auch wirklich eine Scheibe von abschneiden, weil wie da gearbeitet wird, ist wirklich sehr, sehr besonders und für jeden Veranstalter eine absolute Hilfe.
Auch eine Herausforderung, glaube ich. Ne? So eine Bühne zu bespielen im Schauspielhaus, das stelle ich mir auch nicht so ganz so einfach vor.
Ne? Mit Sicherheit. Also wir sind natürlich auch an der einen oder anderen Stelle da in so ein paar Themen reingelaufen. Also man merkt eben, dass das Haus 125 Jahre alt ist. Ja. Und das geht eben los, dass es eigentlich, ich sag mal, für die Foyers keinen Fahrstuhl gibt. Also das wär das Erste, wofür ich meine Unterschrift geben würde. Ja. Dieses Haus braucht einen Fahrstuhl. Zum einen für die Barrierefreiheit auch, weil letztendlich eigentlich nur im Parkettbereich Rollstuhlfahrer zum Beispiel Zugang haben. Aber auch was das ganze Thema Anlieferung und Umbau war. Also ich glaube, solange man nur die Bühne bespielt, ist es kein Problem, weil da kommt man mit dem LKW relativ gut ran.
Ja, ja.
Aber diese ganzen Flächen drumherum, da merkt man eben schon, dass das Themen waren, die vor 125 Jahren noch nicht so im Fokus standen wie heute.
Ja, das ist ja auch eine Sprechbühne. Es ist ja auch wieder was anderes als vielleicht andere Häuser, die anderes Angebot haben, wie jetzt Musikhalle oder Äpfelharmonie. Ich glaube, das ist... für Hamburg und auch mit dem Alter 125 Jahre ist es, glaube ich, schon eine Herausforderung.
Auf jeden Fall. Also für uns war und ist es ein super spannendes Haus, weil wir eben ja auch, wie ich anfangs schon gesagt habe, bei Channel 8 ja auch wirklich versuchen, einzigartige Momente zu schaffen. Und das war auch eins der Feedbacks, was wir jetzt so von vielen Hamburgern bekommen haben. Ich war bestimmt 10, 15 Jahre nicht mehr im Schauspielhaus. Viele haben gesagt, ich war in Schulzeiten das letzte Mal da.
Ja.
Und jetzt gibt es mal Musik, weil... Machen wir uns nichts vor, wann ist im Schauspielhaus wirklich mal Musik, ne? Und das hat, glaube ich, schon auch viele nochmal dazu bewogen, zu sagen, hey, Schauspielhaus ist genauso interessant. Es hat 1000 Sitzplätze knapp weniger als die Elbphilharmonie. Von daher war natürlich alles noch familiärer, noch viel intimer.
Ja.
Man hatte noch mehr das Gefühl, okay, ich habe ein Ticket hier für diesen ganz besonderen Abend. Und man muss schon sagen, wir konnten dieses Haus wirklich so bespielen, wie wir uns das auch immer gewünscht haben. Und es war für uns schon ein riesen Mehrwert.
Ja, ganz toll. Ich danke dir, Fabian, für diese Einblicke auch in euer Format, in euer Brand. Das war ganz spannend und ich hoffe, dass ihr und du halt alles auch in Erfüllung bekommt, was ihr euch vom Tourismusverband erwartet, aber natürlich auch unternehmerisch mit deinem Unternehmen, mit deiner Veranstaltungsagentur, mit deiner Brand. Finde ich ganz toll, wenn das alles gut klappen würde und oder weiter klappt, muss man ja sagen. Und zweitens, wenn ihr auch in Hamburg bleibt, natürlich ganz klar.
Auf jeden Fall, ja. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und kann das nur zurückgeben. Macht so weiter, wie ihr bislang arbeitet, weil das Feedback, was man von überall hört über euch, ist großartig.
Ja, ganz herzlichen Dank für dieses Lob auch. Danke, Fabian. Das war Hamburg schnackt, der Podcast des Tourismusverbandes Hamburg. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Hören Sie mal wieder rein. Bis dann. Tschüss.
Das war Hamburg schnackt, der Tourismus-Talk. Powered by Mahoin!